nicht vergessen werden dürfen.
Ja, hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge von DDN VWD, Dinge, die nicht vergessen werden dürfen, aus dem Hause Medienlos. Mein Name ist Markus Kuslinski und ich begrüße Dirk Fenske.
Herzlich willkommen.
Ja, hallo, wir machen heute die erste Folge von DDN VWD. Wir hoffen, dass, wenn ihr nach der Folge zufrieden seid, ihr uns bewertet. Schön wäre eine iTunes-Bewertung oder je nachdem auch bei Podigy oder da könnt ihr euch frei aussuchen, wo ihr uns da gerne bewerten wollt. Man findet uns auch bei Podimo, also da kann man reinhören. Heute geht es um die Kombifolge The Orville als Hauptthema und weil diese Serie ja viel Anlehnung nimmt an Star Trek und Star Wars, natürlich auch um diese beiden Komplexe, also eigentlich ein Riesenkomplex, den werden wir...
Gigantische Komplexe.
Also nur mal so, wenn man so Star Trek nimmt, also The Orville ist ja jetzt mittlerweile 2 Staffeln, hat man da jetzt abgedreht. Ja. Staffel pro Staffel, wie viele Folgen?
Puh, das ist eine gute Frage.
12, ne?
Ich denke eher mehr, etwas um die 15, würde ich sagen.
Ja.
Also es gefühlsweise, ist ja, ich habe es nicht gezählt, ehrlich gesagt.
Ja, also The Orville ist ja so ein sehr schönes Ding. Natürlich, klar, diese Linie Seth MacFarlane, man merkt halt diese, ich finde, alles, was Seth MacFarlane hat, hat diesen etwas spitzen, übertriebenen Humor von ihm.
Ja.
Aber man merkt immer, auch in seinem Kopf kramt viel seine Kindheit herum.
Also auf jeden Fall, das ist nicht zu verleugnen, das ist ganz klar, aber was ich gerade bei der Orville so interessant finde, ist, dass er eben wirklich sämtliche Rollen übernommen hat, von der Regie über die...
Ja, dass das Buch schreibt,
wo genau, er sehr gut... Über das Schreiben bis hin zur Produktion und der Hauptdarsteller, was so einen roten Faden liefert und deswegen schon mal...
Ja, auch diese Charaktere, die er eingebaut hat, also man hat wirklich, das ist so ein, ich glaube, der ist auch tracky. Also ich glaube schon alleine seine Crew. Ja, seine Crew. Das ist schon wie einmal in Voyager reingeschossen. Und da denkt man so, als wenn man da auf die Brücke guckt, so sieht es halt auch aus.
Ja.
Und halt auch dieses 25. Jahrhundert und auch dieses Intro, was ja da eine Mischung aus Star Trek und Star Wars ist. Also finde ich schon sehr gut. Obwohl das Raumschiff rein von Optik sehr stark Star Trek ist.
Ja, eindeutig.
Obwohl man da immer nicht weiß, ob das seine Idee ist oder die der Produktion. Man muss ja auch mal trennen, seine Idee ist so eine Grundidee und dann kommt natürlich ein Produktionsteam hinterher und sagt, okay.
Ich denke, er hat sich da aber die Butter nicht viel vom Brot nehmen lassen. Ah. Also ich denke, das ist schon wirklich zum absoluten Löwenanteil schon so durchgesetzt, wie er das auch möchte. Das sind vielleicht noch kleine Einflüsse. Aber die Star Trek-Anlehnung lässt sich hier überhaupt nicht.
Kann ich verleugnen. Gar nicht. Und ich glaube auch, dass bei Family Guy, wenn man bei Seth MacFarlane, auch wenn das nicht unser heutiges Thema ist, ich glaube auch, dieser Family Guy, der existiert irgendwo in seiner Nachbarschaft. Ich glaube, der war da irgendwo.
Ich denke auch.
Den hat er gesehen und dann war so ein dicker Mann, der wohnte bei ihm nebenan und dann hat er die Familie gesehen und dann hat sich dieser relativ kreative Geist, hat sich dann irgendwo eine Geschichte zurechtgesponnen und irgendwann war das Family Guy.
Richtig.
Also irgendwie so muss das
laufen. Hast du noch sämtliche amerikanischen Stereotypen dazu gedichtet und am Ende ist das rausgekommen. Das glaube ich auch.
Obwohl, ja, also vielleicht ist Family Guy ein späteres Thema, halte ich auch für sehr. Family Guy auch vielleicht zu heute erwähnenswert. Family Guy hat ja auch diese Kombi-Folgen. Also im Prinzip sind ja Star Wars-Filme als Family Guy-Folgen ja verfügbar,
ja,
die ja sehr geil sind, unter anderem. Mit sehr spitzen, ich glaube, da müssen wir dann einen Explicit-Button an unsere Folge ranmachen, wenn man da genau drüber reden will. Ja, hast du in also The Orville, ich habe natürlich konnte nur die erste Staffel sehen, du hast 2 Staffeln gesehen.
Ja.
Es ist sehr rund, da muss man sagen, man merkt echter Profi, Seth MacFarlane, also man merkt eine sehr runde Produktion, die auch einen guten Faden durchzieht. Gut, der rote Faden ist ja im Grunde die Beziehung zu seinem
oder Offizier.
Zu seiner geschiedenen Frau,
ja,
die mit einem Alien ihn betrogen hat, mit einem blauhäutigen Alien ihn betrogen
was, hat. Was blaue Körperflüssigkeiten von sich gibt, wir müssen da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber...
Genau. Was er ja nicht verstehen kann, warum sie ihn mit ihm betrogen hat und so weiter. Ja, das ist ja so der rote Faden. Und dann gibt es ja diese im Prinzip wieder sehr typische Star Trek-Anlehnung, dieses Probleme im Universum lösen.
Ja.
Eigentlich ganz klar, ne? Also wir gehen hin und bringen den Frieden und
richtig.
Obwohl das eigentlich ein Handels... Nee, was ist ein...
Ein Forschungsschiff.
Forschungsschiff.
Es ist ein Forschungsschiff. Es ist im Prinzip ist der gesamte Auftrag der USS Enterprise oder Voyager oder was es auch immer war, ist eigentlich komplett an dieser Stelle aufgegriffen worden.
Genau.
Und wird nicht konsequent fortgeführt, sondern eigentlich rebootet und neu erfunden. Und
ja.
Ich hab das irgendwo im Internet kürzlich mal gelesen, da schrieb jemand... Orville ist für ihn das, wie Star Trek Next Generation, wie er es sich immer gewünscht hat. Wie er es sich immer gewünscht hat.
Das ist stark. Ja.
Das fand ich sehr interessant. Die Anlehnungen sind, wie gesagt, keinesfalls zu leugnen. Wir haben sehr cleane Technik, sehr, sehr glatte Oberflächen und eine Brücke, die eine absolute Sauberkeit ausstrahlt.
Ja, auch wirklich. Sehr rein, ne? Sehr, sehr. Also fast eine genau. Reine Architektur. Und da fragt man sich immer so, er hat ja auch so eine Art Holodeck.
Ja.
Genau. Also auch das hat man angelehnt. Also es ist schon sehr interessant, wie man da so reingegriffen hat. Star Trek ist insofern faszinierend. Ich habe da mal so versucht, ein paar Daten zusammenzutragen, weil es ist unglaublich. Also gut, Trekkies, die jetzt zuhören, werden sagen, erzählt uns nichts Neues, ist klar. Aber wenn man sich nur die nackten Zahlen von Star Trek, was ja ewig läuft, also man muss sich ja nichts vormachen, das sind ja Jahrzehnte, wo man da rumproduziert hat. Star Trek ist gut, von Paramount Pictures, ne, wir kennen das alles. Es gibt 732 Episoden derzeit von Serien, es gibt 13 Kinofilme, es gibt 100 Auszeichnungen, 33 Emmys, ein Oscar, tausende Fanclubs. Also es ist unglaublich, was diese Serie an Faszination geborgen hat. Es gibt eigenes Wiki sozusagen, eine eigene Datenbank, die es, glaube ich, sogar vor Wikipedia gab, wenn ich richtig informiert bin. Memory Alpha heißt die. 30.000 deutsche Artikel, und das sind nur die deutschen, im englischsprachigen unleserlich viele. Hm. Also eine gigantische Menge an Daten, die da zusammengetragen wurde. Es gibt auch Bücher, also jeder, der jemanden kennt, der so ein bisschen Star Trek verrückt ist, der wird wissen, die haben meistens auch irgendwelche Leitsordner an der Ecke, wo irgendwelche Sammelheftchen eingehängt sind, und die können einem das dreidimensionale Schachspiel aus Big Bang Theory plötzlich erklären, wie es läuft und so. Also keine Ahnung. Es gibt ist schon faszinierende Leute. Es sind ja auch Leute, die sich dann die Uniform anziehen und auf Conventions gehen.
Ja, ich muss jetzt meinen eigenen Status an der Stelle mal kurz überdenken, denn ich habe so eine kleine Kommunikator-Plakette aus der Next Generation. Ja? Die habe ich, glaube ich, irgendwann mal bei einem bekannten Anbieter solcher Gadgets bestellt. Ja? Ich weiß gar nicht, ob ich es jemals getragen habe, aber ich freue mich oft darüber, dass ich es habe.
Ja, es gibt auch lustigerweise diesen Kommunikator zu kaufen, der dann diese Töne macht. Also ich kann es ja verstehen. Also ich bin jetzt nicht so ein Trekkie. Da muss ich ehrlich sagen, ich bin mehr, wenn Star Trek und Star Wars, bin ich mehr Star Wars. Das ist mehr so meine Zeit gewesen und hat mich auch mehr bewegt. Aber es gibt Leute halt, oder die haben es halt geschafft, bei Star Trek eine jahrzehntelange Bindung aufzubauen zu den Leuten.
Ja.
Und es ist die einzige Serie, die ich kenne, wo man zu jeder neu erfundenen Storyline so ein Flughafencode hat. Und die Trekkies wissen das. Also es gibt so TNG, The Next Generation, TOS, The Old Story, Voyager, und es gibt immer so drei...
DS9.
Ja. Es gibt immer so diese dreistelligen wie Flughafencodes, und Trekkies wissen sofort, wovon die Rede ist.
Richtig.
Wenn sie es nicht in Klingonisch erklären können. Das sind auch noch die ganz harten.
Ja. Aber ich müsste dafür nachblättern.
Ich auch. Also soweit, deswegen, also wenn Trekkies zuhören, schuldig, da sind wir nicht so weit drin. Es, wie gesagt, das ist auch nicht das Hauptthema, aber man kommt automatisch dazu, weil halt die Anlehnungen so hoch sind. Und erstaunlich, egal was Seth MacFarlane abliefert, er schafft es immer wieder, auch bei, man muss leider bei Seth MacFarlane leider auch auf andere Serien kommen, auch bei Family Guy, man kommt immer wieder dazu, wie er diese Serie am Leben erhält. Also fast so ein Simpsons-Projekt. Das ist immer so sehr lang, auch wenn es schon mal abgesetzt wurde. Er kriegt es wieder zurück.
Ja, das stimmt.
Und dann läuft das lange. Also jetzt soll es wohl enden. Ne? Jetzt ist wohl irgendwann Schluss. Man wird es wohl zu Ende bringen.
Ja, gut, das wird sich zeigen. Viele Dinge sind schon 100-mal totgesagt und leben dann doch noch weiter. Das muss man erleben. Aber irgendwann muss man vielleicht auch als Produzent, als Ausführender da irgendwo mal sagen, es ist vielleicht Schicht im Schacht. Man möchte vielleicht auch selber was Neues machen. Ja. Und wer weiß, vielleicht hat er mit Orville... Ich habe persönlich den Eindruck, dass er sich damit auch wirklich einen Kindheitstraum erfüllt hat. Mhm. Vielleicht richtet er seine Kreativität da jetzt eher an das neue Projekt rein. Also ich hoffe es. Ich habe die zweite Staffel, wie gesagt, auch schon gesehen und verschlungen, die sich sehr... für mich von den Grundzügen schon ganz stark von der ersten Staffel abhebt. Man möchte vielleicht auch nicht allzu viel verraten, aber die zweite Staffel ist definitiv ernsthafter, während die erste noch an vielen Stellen wie eine Persiflage wirkt. Mhm. Ist die zweite, man merkt, die Schauspieler finden sich in ihre Rollen und nehmen diese Charaktere wesentlich, wesentlich stärker an, und insgesamt ist das... es hat immer noch diesen klassischen Humor, der in seinen Sachen ja permanent präsent ist, aber die Themen werden ernster und der Humor tritt auch ein bisschen in den Hintergrund. Ich finde das nicht schlecht, für eine sehr interessante Entwicklung,
vielleicht
sehr schnell.
Vielleicht ist es durch, ja, ich, wenn ich, also wenn man Seth MacFarlane wieder als führenden Kopf da nimmt, was ich ihm durchaus zutraue, zu einem sehr guten Humor übrigens, was ich ihm aber darüber hinaus zutraue, ist vielleicht Eigenreflexion. Also ich glaube schon, dass er ein Typus ist, der nicht wie viele Schauspieler, weil es ist ja seine Serie, es ist ja sein Baby. Ja. Er wird die Serie sich ansehen. Schauspieler sehen ja manchmal die Filme, die sie machen, nicht unbedingt
das richtig,
einmal an oder so, um zu sehen, wie ist der zusammengeschnitten worden, was ist jetzt rausgeworden. Und ich glaube, ein Produzent und Schreiber und Drehbuchautor und, der guckt dann schon mal rein. Und vielleicht ist es, wenn diese Änderung so stark ersichtlich ist, wenn du sagst, okay, der Klamauk wurde rausgenommen, die Themen sind ein bisschen ernster, da traue ich Seth MacFarlane durchaus zu, dass er reingeguckt hat in die Serie und hat gesagt, ist mir zu klamaukig geraten.
Ist möglich.
Ist nett, aber ist nicht die Linie, die ich möchte für ein langfristiges Projekt.
Ja, vielleicht hat er auch einfach das Konzept nochmal überarbeitet, nachdem er gesehen hat, vielleicht etwas selbst angeschaut hat, dass er doch gesehen hat, was da sogar noch an mehr Potenzial drin schlummert und dass er sich die Erfüllung seines Traums vielleicht einmal als Captain eines solchen Raumschiffs selber auf der Brücke zu stehen, dass man das vielleicht tatsächlich sogar noch ernsthafter ausbauen könnte.
Ja, also er macht das auch relativ gut, auch wenn er in der ersten Staffel, gebe ich dir recht, auch wenn ich den Vergleich zur zweiten jetzt nicht habe, in der ersten gibt der manche Kommando schon noch mit einem Lächeln und einem Grinsen.
Ja.
Also ich glaube, da ist er sich selber in seiner Rolle noch nicht so drin, wo er, ich glaube, manchmal in seinem Gesicht zu sehen, so denkt, oh Gott, ich spiele das ja jetzt wirklich.
Ja.
Ich spiele jetzt wirklich diesen Captain. Ja. Was aber lustig ist, ich mag das. Ich finde das gut. Ich mochte auch diesen Style, dass ich diese Serie am Anfang nicht so ernst nahm. Aber ich glaube, das war auch ein Problem, ist bei ProSieben. Also ich habe Leute, die es dann im Fernsehen, die es nicht als Stream, sondern dann auch noch mit den bei ProSieben mit den relativ lästigen Werbeunterbrechungen gesehen haben. Und da kam dann schon mal so, ja, ist mir ein bisschen zu albern, ist mir ein bisschen zu aufgesetzt und. Und ich glaube, dass es anders, die Serie anders wirkt, wenn man sie am Stück guckt, die Folge, oder wenn man sie wenn da diese Unterbrechungen drin sind. Ja. Man kommt nicht mehr so ran.
Ja.
Also wenn das ist schwieriger.
Das denke ich auch. Also ist auch zum Beispiel der Grund, ich würde dir recht geben, Star Wars, um da auf diesen Großkomplex nochmal zurückzukommen, hat mich auch mehr gefangen genommen noch. Ja. Aber auch zu Star Trek habe ich also doch eine relativ enge Bindung. Und gerade zu Next Generation, die hat mich wirklich begleitet, zumal das auch in meiner Jugend neu war und mich das damals genauso fasziniert hat wie vielleicht meine Eltern, die ursprüngliche Serie mit William Shatner.
Ja.
Dennoch ist es so, dass ich habe eben trotz, obwohl mich Star Wars mehr gefangen genommen hat, habe ich zu dieser Serie eine sehr enge Bindung. Und Captain Picard ist für mich der großartigste Captain der Star Trek-Geschichte. Für mich, das ist nur meine Meinung, das können andere Leute ganz anders sehen. Ich finde den Typen großartig, ich mag auch den Schauspieler sehr. Patrick Stewart, großartiger Schauspieler, ganz andere Rollen noch gemacht, das wollen wir nicht weiter auswerten. Und wir wissen alle, Picard läuft gerade.
Ja, genau. Amazon Prime übrigens. Ja.
Richtig. Ich habe noch keine einzige Folge gesehen, aus genau diesem Grund. Ich habe förmliche Furcht davor, mir jetzt 2 oder 3 Folgen anzugucken und dann zu wissen, es geht jetzt noch nicht weiter, ich muss jetzt warten. Finde ich ganz schrecklich. Also ich warte tatsächlich, bis die ganze Staffel draußen ist.
Ja, und dann schaue ich sie. Wir haben auch diesen Effekt gehabt. Wir haben damals bei einer Serie, das ist jetzt abweichend, Sabrina und ich, wir sind haben die erste Staffel von 24 gesehen. Die kam im Fernsehen seinerzeit. Ich glaube bei RTL2, aber ich weiß jetzt gerade nicht genau. Aber jedenfalls kam 24 und war ja so der erste Binge-Serienknaller, den die Leute so angenommen haben. Und es war das Problem dieser Serie, nach einer Woche in die Folge wieder reinzukommen und sich diese 20-minütige Einführung anzuschauen. Also 60 Minuten und der Rest davon war eigentlich 20 Minuten Einführung. Und da tat man sich ein bisschen schwer. Und wir haben dieselben Staffeln dann auf der DVD dann gesehen und wir konnten dann am Stück so ein bisschen das Ganze verfolgen. Viel wesentlich leichter. Und das ist, glaube ich, hier aber auch so, diese wenn man dann an einer gewissen Stelle in die Folge wieder einsteigt nach der Werbeunterbrechung, kommt man vielleicht auf so einen etwas unglücklichen Komik und dann trifft das bei manchen Leuten negativ.
Möglich.
Und viele haben auch dieses Humorverständnis, man muss ja sehen, Humor ist ja auch nicht immer für jeden gleich. Es gibt ja keinen gleichgesetzten Humor, das gibt es ja nicht.
Ja.
Man kann ja nicht sagen, man macht einen Witz und der kommt bei jedem gleich an. Und ist mal, ich glaube, das Thema hatten wir auch schon. Ich glaube, ein gutes Beispiel, wenn man das vergleichen will, ist Helge Schneider Humor. Es gibt Leute, die ihn total ablehnen und es gibt Leute, die ihn feiern. Es gibt wenig dazwischen.
Das ist richtig.
Und Seth MacFarlane schafft was Ähnliches mit seiner Form von Humor. Es ist nicht so ein Humor, wo man sagen kann, der macht eine Serie, die ist alltagstauglich. Die mag jeder. Das funktioniert bei ihm nicht. Das ist bei Family Guy nicht so, das ist bei The Orville nicht so. Also da gibt es so für und wieder.
The Orville ist aber schon deutlich klarer. Wobei ich das bei der Orville nicht an seinem Humor festmachen würde. Ich denke, dass er da durchaus massentauglich wäre, aber das greift natürlich ein Thema auf, was keinesfalls zwar eine sehr große Masse anspricht, aber keinesfalls die gesamte Masse anspricht, weil viele Leute können damit mit Raumschiffen, die durch die Gegend fliegen und Abenteuer erleben, einfach nicht anfangen.
Und jetzt kommt noch hinzu, es gibt ja auch, wenn man jetzt, wie die Anlehnung läuft bei Star Wars und Star Trek, vielleicht ist der extrem Trekkie gar nicht zufrieden mit so einer Anlehnung. Der nimmt das gar nicht so für voll.
Ja, hätte ich auch für möglich.
Dass da also schon von der Seite aus eine Ablehnung kommt. Und das, was ich meine, es trifft nicht jeden Humor. Und ich erinnere nur mal, es gibt ja diese Star Trek-Reihe, die man bei Netflix verfilmt hat. Die ist ja überhaupt nicht gut gelaufen.
Ja.
Also da ist man ja völlig gegen die Wand gefahren. Man hat riesigen Aufwand gefahren, teure Schauspieler genommen, viel Set, viel Plot und ist letztendlich furchtbar gegen die Wand gefahren.
Ja,
weil das Publikum, die Star Trek-Schauer, das nicht ernst genommen haben.
Ja, also
schwierig. Also,
ich fand es ein bisschen erstaunlich, denn die Star Trek-Fans sind da ja relativ flexibel. Dann noch die neuen Filme, die ja eigentlich eine komplett neue Timeline setzen, wurden ja eigentlich extrem gut angenommen.
Ja, ich glaube aber, da ist eine gewisse Stilistik vonnöten, damit die das annehmen, eine gewisse Ästhetik. Also das musst du diese Star Trek-Ästhetik haben,
ja, also
damit sie darauf reagieren.
Was sie natürlich wirklich überragend dabei hinbekommen haben, ist die Auswahl der Schauspieler, die jüngeren Exemplare dieser legendären Crew wirklich ganz hervorragend verkörpern.
Also ja,
es ist ja wirklich faszinierend.
Und ganz ehrlich, in meiner Kindheit.
Entschuldige bitte, faszinierend, das ist mir rausgerutscht. Das war nicht beabsichtigt.
Ja, faszinierend. Ja, genau. Aber in meiner Kindheit war für mich Raumschiff Enterprise, war ganz klar, war eine Serie, die lief immer mal wieder. Ja. Ne? Und die hat man auch gesehen. Und ich greife da mal die alte Mittermeier-Story auf, das ist selbst mir als Kind aufgefallen, dass wenn da einer durchs Bild lief, den man noch nie gesehen hat, musste der sterben. Das wusste man.
Ja.
Das wirklich nicht nur mit dabei auf, das ist wirklich so viel. Und ich fand auch immer diesen etwas dicklichen Captain Kirk immer ein bisschen belustigend.
Wie hat es Mittermeier gesagt, der über 156 heroisch den Bauch einzog?
Ja, genau. So, was ein Typ. Aber wie gesagt, es hat ja viele angesprochen und Leonard Nimoy unvergessen.
Ja.
Wie grandios hat dieser Mensch es geschafft, diese Rolle einzunehmen?
Ja.
Und ewig akzeptiert und verehrt zu werden, in ewig vielen Serien erwähnt zu werden.
Ja.
Also so eine tiefe Verehrung für die Einnahme so einer Rolle.
Ja.
Und jeder Cameo-Auftritt war ein Hammer. Ich habe selten, wenn man die neuen Star Trek-Filme, die ich sehr gut finde. Also ich muss die neuen Filme, man muss ja auch sehen, die Zeit geht weiter, die Technik geht weiter. Und ich finde, die sind sehr gut gemacht und die Schauspieler finde ich auch gut gecastet. Aber als Leonard Nimoy halt als Cameo-Auftritt oder er war ja da sogar ein bisschen länger drin, da auf diesem Planeten auftaucht, da war teilweise Szenenapplaus. Wenn man so eine gewisse Gruppe von Leuten da drin hatte, dann haben die Applaus und dann war es geil, was dieser Mann gebunden hat, was der geschafft hat, da reinzubringen in diese Rolle. Und ich glaube aber, dass ein Seth MacFarlane sein Projekt Orville auch langfristig sieht.
Ganz ehrlich, ich hoffe es.
Ja, die Frage ist, ob Geldgeber heute so lange durchhalten können.
Genau.
Also heute geht's ja viel darum, kauft der Sender das noch?
Ja.
Na, und ich sag mal, ich glaube, einige Serien sind ja erst weitergelaufen, als Streaming kam. Die Finanzierung lief ja dann plötzlich anders. Und eventuell, ich weiß nicht, ob Orville in der Gefahr ist, dass einem sowas blüht. Seth MacFarlane hat viel Einfluss und hat viel Möglichkeiten und viele Kontakte. Mhm. Ich glaube schon, der kann das lange führen. Aber ich weiß noch nicht, wie es sich weiterentwickelt. Also ich kann noch nicht absehen, du hast jetzt die zweite Staffel gesehen, hast gesagt, es ist ernster geworden. Vielleicht ist das schon ein Ansatz darauf, dass es durch die ernstere Entwicklung eine andere Gruppe noch mit ansprechen soll und dass man langfristiger plant.
Ja. Also ich möchte natürlich auch niemandem, der die zweite Staffel auch dir ja nicht die Freude daran verderben, sie zu sehen, deswegen verrate ich auch nicht allzu viel dabei. Wie gesagt, die angesprochene Ernsthaftigkeit, das ist ein Fakt, das wird für mein Empfinden sehr, sehr deutlich dabei. Was aber auch auffällt, ist, dass er wirklich nicht sinnlos weiterführt, sondern er greift auch Themen aus der ersten Staffel wieder auf, um sie zu einem konsequenten Ende zu bringen. Also zum Beispiel, er fragt sich ja über die gesamte erste Staffel, wie konnte sie nur mit diesem blauhäutigen Alien, das ist ja ein permanentes Thema, ist ja fast ein Running Gag, dass diese Frage immer wieder gestellt wird und er dabei die Augen verleiert.
Er erwähnt es auch immer wieder, wenn er mit irgendjemandem spricht, dann sagt er das auch mal,
sie hat es ja. Genau, sie hat ja. Es wird tatsächlich in der zweiten Staffel aufgeklärt, wie es dazu kam.
Okay.
Ja, und es ist eine durchaus befriedigende Aufklärung.
Okay.
Ja.
Für Sie, aber...
An der Stelle ohne Doppeldeutigkeit, aber okay. es ist wirklich, du denkst sogar noch am Ende, du schmunzelst noch und denkst so, ach schön, jetzt weiß das auch und gut, in die Story passt es auch noch. Was ansonsten in der zweiten Staffel ganz, ganz stark zugenommen hat, wenn ich mich recht erinnere, sind Cameo-Auftritte der tatsächlichen Schauspieler aus dem Star Trek-Universum. Ganz großartig eingebunden, teilweise erkennt man sie ja kaum. Ich musste es teilweise, habe ich es auch erst hinterher gelesen und habe mir dann die Folge nochmal angeschaut und dachte, ah, guck an, da ist er ja wirklich.
Ja.
Toll gemacht. Und zum Ende hin, also es ist ein fulminantes Staffelfinale, das kann ich auch schon verraten. Was dann eben tatsächlich diesen Crossover schafft und sagt, einen Umsprung, auch die komplette Optik einmal kurz, zumindest vorübergehend, und das, wir werden es sehen, die Staffel endet ja an der Stelle, zu erweitern oder sogar zu ändern, dauerhaft zu beeinflussen, das wird man sehen. Ich denke aber, es wird ein Ausflug gewesen sein, der eindeutig, aber so eindeutig ins Star Wars-Universum reinzieht. Weil auch Szenen und Orte nachgestellt werden, die so eindeutig Star Wars sind. Es ist nicht zu leugnen. Ja? Die cleane Optik der Brücke wird plötzlich verändert. Wir haben plötzlich verdreckte Dinge, die fauchen, die dampfen und rauchen, nicht funktionieren, permanent repariert werden müssen. Ja. Alles ganz klare Dinge, die dem Star Wars der Star Wars Welt zugeordnet werden können.
Ja.
Und ich muss auch sagen, das könnte vielleicht ein subjektiver Eindruck gewesen sein, weil ich die Filme gerade vorher gesehen habe. Er greift auch noch die dritte Größe in diesem Universum mit auf. Und es sind meines Erachtens eindeutig Stilmittel aus Alien zu sehen. Und vor allem auch Spannungselemente aus Alien, ganz eindeutig.
Das ist natürlich auch cool. Ja, aber daran merkt man dieses Bild und vielleicht seine privaten oder seine normalen Interessen. Ich halte ihn auch für einen Film-Nerd. Ich habe noch nie viele Interviews mit Seth MacFarlane gesehen, dass ich das bestätigen kann. Ich halte ihn für einen Film-Nerd, weil so würden sich seine Filme, weil die haben ein bisschen was. Ich muss jetzt einen Umschwung treffen. Ich habe gerade nämlich da reingesehen. Wenn man im deutschen Bereich ist und von einem Film-Nerd spricht, dann kommt man automatisch auf Pastewka.
Ja.
Und Pastewka hat ja auch eine Serie gemacht und der sieht man an, dass er ein Film-Nerd ist. Und ich finde, genau dieses Bildnis, natürlich sind die Amerikaner da stilistisch anders, genau dieses sieht man bei Seth MacFarlane halt auch. Was er sich aber komplett rausnimmt oder was er sich komplett erspart, ist Komplikationen. Ich finde, die Serie läuft vom Storyplot sehr einfach ab, weil Star Wars ist ja, wenn man aus heutiger Sicht das kennt, wir haben das früher unbelastet gesehen, eigentlich unglaublich kompliziert. Alleine die Zeitrechnung. Ja. Es gibt eine Zeitrechnung vor der Schlacht von Yavin, eine nach der Schlacht von Yavin und da gibt es ja so einen Punkt und dann gibt es die Zerstörung, also die Schlacht von Yavin ist die Zerstörung des ersten Todessterns. Mhm. Und dann sämtliche Star Wars Zeitrechnungen laufen entweder davor oder danach und dann wird ja auch mal angezeigt, 10.000 Jahre danach und wenn man Bücher davon liest, ist das noch viel schlimmer. Und was eigentlich sehr interessant ist, auch Star Wars ist nur eine Darstellung von Anlehnungen. Also so viel hat der Lukas sich gar nicht ausgedacht.
Nein, das stimmt.
Jedi-Ritter sind letztendlich Samurai. Wenn man jetzt mal ganz George Lucas war ja sehr fasziniert von japanischen Samurai-Filmen.
Und gleichermaßen übrigens von Western.
Von Western und von deswegen kann man sich auch, wenn man das weiß, dann weiß man, warum Han Solo aussieht, wie er aussieht.
Richtig.
Oder warum Jedi-Ritter so sind, wie sie sind.
Ja.
Und das ist halt schon interessant. Und für Film-Nerds, gut, heute, wo man sich viel mehr damit beschäftigt und wo man auch so viele Quellen hat. Ich glaube, erster Star Wars-Film, ich bin jetzt nicht ganz, ich glaube, 79 habe ich den gesehen. Ich glaube, 79 war der in den Kinos und da war ich 7 Jahre.
Eins könnte ich definitiv sagen, 79 habe ich ihn nicht gesehen.
Ja, ich weiß. Da war ich 7 Jahre übrigens und kam aus dem Kino und
Ich weiß noch nicht, ob meine Planung schon fertig war, aber muss wohl knapp.
Ja, Ja, bei dir war man gerade in Planung, vielleicht auch nach dem Film, man weiß es ja nicht. Ja. Man müsste das mal recherchieren.
Nein, meine Eltern haben überhaupt keinen Bezug, weder zum einen noch zum anderen. Doch, das stimmt nicht. Meine Mutter hat begeistert die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise mit Captain Kirk verfolgt.
Hättest du eigentlich mehr ein Trekkie werden müssen.
Ja.
Hätte. Ja. Ja, und bei Star Wars ist halt diese Anlehnung, also was ich auch gigantisch finde, auch bei The Orville, auch wie bei Star Wars, ist halt dieser hohe Level an Tricktechnik. Gut, heute in Computertechnik, es ist nicht mehr so ein großes Geheimnis wie früher. Ja. Ich meine, was Lucas in den 70er Jahren veranstaltet hat, war schon herausragend, was der mit Modellen und den Leuten verkauft hat.
Ja.
Das war zu der Zeit herausragend und nicht umsonst hat er Tricktechnik neu weiterentwickelt und dann weiter verkauft. Und Pixar ist ja quasi sein Baby,
ja.
was Disney heute verwendet.
Ja, Industrial Light and Magic hat ja im Prinzip eigentlich die gesamte Filmwelt, die wir heute kennen, komplett verändert.
Genau, ILM ist ja eine der großen Tragsäulen, die Tricktechnik, was das betrifft. Aber nichtsdestotrotz, wenn man The Orville heute guckt, es ist sofort auf einem technisch hohen Level.
Ja.
Die verkaufen mir das Raumschiff gut, die verkaufen mir die Raumschiffflüge gut, das Weltall verkaufen mir gut, die fremden Welten, alles toll.
Und sie haben auch diese Schwäche mit dem Beamen, das haben sie einfach weggelassen.
Ja.
Es wird noch konventionell mit Shuttles geflogen. Da kann man jetzt sagen, da fehlt mir aber irgendwie so ein bisschen der Knister in der Science Fiction. Nee, überhaupt nicht. Ich finde das sehr sympathisch, dass die mit Shuttles fliegen, ganz ehrlich.
Ich habe das
wirklich mit Freude bemerkt. Es hat sogar eine Weile gedauert, am Anfang ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, es wird nicht gebeamt und natürlich, da kannst du im Nerd Talk natürlich punkten. Da war immer so die intellektuelle Diskussion über Star Trek.
Richtig.
Die endete immer beim Beamen, weil irgendeiner dann um die Ecke kam mit der Heisenbergschen Unschärferelation. Von der man gelesen hatte, ja, dann kann man immer so schön damit angeben und das kommt natürlich unglaublich gut an.
Ja.
Damit kriegt man nicht die Frauen rum, aber gut, okay, das ist halt im Nerd Talk super. Mach mal erstmal ein paar Punkte.
Damit machst du Punkte. Ich könnte sie nicht erklären. Mir wäre auch das Wort nicht eingefallen, aber ich wusste jetzt sofort, was du meinst. was das angeht, gefällt es mir sehr gut, dass sie nicht beamen und dass auch keine Alternativtechnik dazu gemacht wurde. Es gab eine ganz hervorragende Alternativtechnik im Film Galaxy Quest. Das ist jetzt ein ganz kurzer Exkurs. Nebenbei gesagt, auch ein Film, den ich wirklich vergöttere. Es ist ganz hervorragend mit wahnsinnig tollen Schauspielern, aber nur den ganz kurzen Ausflug darin, dort hat man die Leute ja in so einer Schleimkugel eingehüllt, dann wirklich durch den Raum geschossen und das fand ich also ganz toll, weil die Leute dann oben, und dann hat sich alles gedreht und dann haben sie sich übergeben und also, das fand ich eine witzige Alternativtechnik.
Ja, und glaubhafter als Beamen.
Wesentlich glaubhafter als Beamen.
Ja.
Nichtsdestotrotz, also das Beamen fehlt mir bei der Orbel keineswegs. Überhaupt nicht. Vielmehr, es wirft tatsächlich ja dieses Problem aus. Wir können nicht einfach mit einem Fingerschnips und Chief O'Brien, bitte drehen Sie an drei wirklich kryptisch angeordneten Feldern, wo keiner wusste so richtig was. Und der musste irgendwie so ein Feld verfolgen. Es gab ja auch Videospiele dazu. Ganz grandios, was das für eine Arbeit ist, einen Menschen zu verbeamen. Man konnte eben nicht einfach auf Knopfdruck und Fingerschnips irgendwo erscheinen, sondern... Die Orville muss sich darüber Gedanken machen, so hält das Shuttle hier diesen örtlichen Gegebenheiten tatsächlich, dann gibt es hier Landeplätze oder so. Ja, früher war das einfach, man hatte keine Zeit bei Star Trek dafür. Die Orville nimmt sich sympathischerweise die Zeit dafür, über solche Probleme nachzudenken.
Und jetzt muss man mal dazu sagen, es gibt immer so Filmfehler, die man erst heute so mit so einem Lächeln betrachtet. Ich fand in der Altserie Raumschiff Enterprise, Scotty wirkte auf mich mehr wie so ein Mittelwest-Klempner.
Also er wirkte
ja,
nicht wie ein...
Genau das war er ja eigentlich auch. Ja, aber er hat gebeamt, weißt du? Also er hatte technisch höchst Verfahren da durchgeführt, was dieses Schiff gemacht hat. Und das hat halt der Klempner des Schiffes. Also, ja. Also das fand ich mal komisch. Obwohl, worauf ich bei The Orville warte, ist auf die ersten technischen, so auf die ersten Fehler. Weil davon sind ja beide Serien nicht ganz frei. Und ich finde, die etwas... Leider, ja, muss ich es zugeben, als Star Wars-Fan, die etwas böseren Fehler, in Anführungsstrichen, hat sich leider Star Wars geleistet. Ich finde zum Beispiel, einer der grandiosen Fehler, die von Anfang an existierten, man war am Anfang so gut, ich muss noch mal kurz abweichen, man war am Anfang so gut, als die Episode 4, 5, 6 rauskam, in den 70er Jahren, da hatte ja zwischen Episode 4 und 5 hatte Mark Hamill ja einen bösartigen Autounfall, wo er sich ja die Sicht zerschnitten hat. Deswegen hatte man ja diese Eismonster-Szene in Das Imperium schlägt zurück eingefügt. und hatte, damit diese Verletzungen, die man nicht wegschminken konnte, irgendwie gängig waren.
Ja.
So. Also man hat was ausgeglichen, aber sehr sinnig ausgeglichen.
Ja.
So. Und das waren noch die Sachen, die konnte ich alles verzeihen, das war eine Not. Man musste was machen und zu der Zeit und alles verstanden. So. Man kennt ja auch die Geschichten Carrie Fisher und Mark Hamill, die waren ja auch dem Alkohol und den Drogen nicht ganz abgeneigt.
Ja,
Lukas musste denen hinterherrennen und dann waren die auch nicht immer in der fitten Form, da alles zu spielen. Das sah man den Szenen manchmal auch an.
Ja.
Harrison Ford war der einzige Schauspieler in dem ganzen...
Der ja auch schon Erfahrung hatte.
Der
eigentlich mit Lukas befreundet war und eigentlich nur beim Casting helfen sollte.
Der hat eigentlich nur die Interviews und die Castings gemacht.
Richtig.
Und nachher ist das halt so gekommen, dass man sagt, dann spiel du das doch.
Ja.
So, also dieser wirklich schon gediente Schauspieler musste plötzlich eine Rolle übernehmen, die ihm gar nicht... Also wenn man heute mit ein bisschen Fantasie in die Filme guckt, denkt man, er wollte auch nicht so richtig. Dass das nachher ein Riesenerfolg war, ja. Hat er mitgenommen. Na klar, ich glaube, später sieht man ihm das mit mehr Freude spielen. Aber meine zu mutmaßen in Folge 4, also in Episode 4, ist das noch nicht die große Lebensfreude, die er da mit der Rolle hat. Und weiterer Fehler und der größte Fehler, den Lukas macht, beginnt in Episode 1. Warum um zur Hölle erklärt man die Macht?
Ja, warum die Midi-Chlorianer.
Genau.
Ach ja, fand ich auch tatsächlich schwierig. Ich habe mich daran gewöhnt mittlerweile.
Ja.
Aber tatsächlich fand ich es auch sehr befremdlich. Jetzt, wo du es sagst, mittlerweile ist es mir gar nicht mehr so geläufig. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, es war sehr komisch damals, als der Film
erschien. Jahrzehntelang damit ausgekommen, dass es das einfach gibt.
Richtig.
Es gibt Menschen, die haben das, die werden damit geboren und das ist schön. So. Und plötzlich kommt Lukas um die Ecke und erfindet irgendwelche Stoffe im Blut, die Midi-Chlorianer, die man auch messen kann. Und dann haben die Leute ab einer gewissen Konzentration die Macht. Da frage ich mich doch sofort, gibt es eine Jedi-Impfung? Wenn etwas in meinem Blut drin ist, was mich zur Macht befähigt, dann kann ich die doch auch hinzufügen.
Ja, die Leute reisen durch die halbe Galaxis und können Lichtstrahlen erschaffen, die aus kleinen Griffen herauskommen, die allerdings tatsächlich räumlich sehr begrenzt agieren.
Ja, ja.
Das heißt, sie sind technisch doch schon sehr fortgeschritten, aber sie sind nicht in der Lage, ein Midi-Chlorian aus dem Blut zu extrahieren.
Genau.
Oder zu synthetisieren.
Ja,
also,
ja, ja.
Das wäre nebenbei eine Katastrophe.
Also, darf ich sagen, da gibt's so, es gibt auch den Lacher mit dem magischen Knopf. Also es gibt ja diese Szene in der Episode 1, wo Natalie Portman in diesem Nubian dreimal denselben Knopf drückt und der jedes Mal was anderes tut.
Ja.
Also das gibt's ja auch. Und dann, oder auch der größte Denkfehler der Welt ist Jar Jar Binks.
Ich finde ihn tatsächlich hochgradig amüsant, aber er versaut so ein bisschen die Ernsthaftigkeit der Lage. Ja.
Er ist mir zu albern. Und auch diese Gungans, also die Idee eines unter Wasser lebenden Volkes, schön.
Ja.
Auch optisch schön geregelt, auch diese Schiffe, die da unter Wasser fahren, alles toll. Aber die Gungans war mir eine Idee zu albern. Ich habe erst gedacht, hat man da sich vielleicht den Kindern, also ist Jar Jar Binks so eine Figur, die den Kindern sehr sympathisch sein soll, das hat sicher auch funktioniert.
Ja.
Aber dann war das Setting drumherum zu ernst. Und dann hat man sich wahrscheinlich so in so ein paar albernen Kindergeschichten verloren. Ich fand auch die, ich habe es mir extra notiert, ich fand auch die Kinderboxen-Crew bei dem Podrennen sehr interessant. Da war ja dieses Podrennen und Anakin macht ja da mit und so. Und dann sind ja auch da Kinder an dieser Boxen da unterwegs und basteln da und machen da und tun. Und das fand ich ein bisschen befremdlich.
Ja, das ist tatsächlich befremdlich, zumal das ja eigentlich ein Rennen wirklich auf Leben und Tod ist. Das ist ja durchaus mit einem Gladiatoren Ereignis gleichzusetzen, weil da kommt ja kaum einer irgendwie kommt in heiler Form wieder raus oder überhaupt lebend raus.
Ja.
Und dann werden dort Kinder zu. Ich denke, dass da schon auch das Bestreben war, auch ein jüngeres Publikum anzusprechen und denen was Leichtgängiges zum Lachen zu bieten, aber auch tatsächlich Helden, mit denen sie sich identifizieren können. Ich finde auch zum Beispiel, dass man Anakin, der Schauspieler ist durchaus gut gecastet, finde ich nicht schlecht, aber er ist zu kindlich überdreht. Das hat mir tatsächlich nicht so gut gefallen. Ja.
Schwer abgestürzt im Drogensumpf und so. Der hat auch ist danach nie wieder ein Schicksal, was viele Schauspieler bei Star Wars trifft, dass sie nach diesem Star Wars-Ding nie wieder so Fuß fassen. Das ist eine Sache, bis auf wenige Ausnahmen, also bis auf Harrison Ford haben das ja wenig. Mark Hamill hat letztendlich Star Wars auch nicht richtig überlebt oder Carrie Fisher auch nicht so richtig.
Ja.
Also es gab ja viele, die da hängen geblieben sind.
Das ist richtig.
Star Wars. Also ich will damit sagen, es ist ein unglaublich fesselndes Thema und ich gucke die Filme auch heute immer wieder noch und ich sehe sie mir auch gerne an. Die sind, was CGI und Computertechnik sind, führend. Ja. Obwohl ich mir wünsche, wenn ich 4, 5 und 6 sehe und sehe mir dann neuere Staffeln, da ist man jetzt bei den neueren Filmen auch wieder ein bisschen drauf gekommen. Ich fand schöner, als man Schauspieler und Kostüme gepackt hat.
Ja.
War etwas natürlicher von der Spielerei als dieses, Lukas hat nachher zu viel Freude am CGI, an diesem Computergenerierten gehabt. Und was ich auch bei Star Wars wirklich herausragend finde und wirklich grandios finde, ist die Erzählform. Weil letztendlich werden diese Teile aus der Sicht der Droiden erzählt. Also eigentlich erzählen C-3PO und R2-D2 diese Geschichte. Ja. Weil sie sind eigentlich der, wo sie sich befinden, spielt meistens, oder um diesen Zeitpunkt dreht sich das. Ja. Und das finde ich sehr interessant, wie man das gemacht hat, dass man die Idee hatte, zu sagen, okay, wir nehmen es nicht aus den Hauptfiguren heraus, sondern nein, wir drehen das um etwas, zwei Droiden.
Ja.
Also interessant, interessant wirklich gemacht. Gut. Hat sie Orwell aus seiner Sicht die Möglichkeit, oder Seth MacFarlane, meinst du, man kann so ein Thema so weit führen, dass mal Seitenlinien aufgebracht werden? Also Star Trek hat ja auch DS9, Voyager und.
Ja, denke ich. Denke ich tatsächlich. Im Zweifelsfall, ich kann das auch das unverfänglich sagen, es wird bereits in der zweiten Staffel, es wird mit alternativer Zeitlinie gespielt.
Okay.
Alleine das fächert natürlich schon wahnsinnig viele Möglichkeiten auf, eventuell auch Ableger dafür zu produzieren.
Ja, klar.
Und ich denke auch, doch, ich könnte mir Spin-Offs und ähnliche Geschichten doch durchaus vorstellen.
Und wenn man nur zum Haumittel Nummer 1 greift, das sogenannte Prequel, wie kam es dazu?
Ne? Richtig.
Also, wie ist ja Captain, da greift man ja immer hin, wenn man gerade nichts Besseres weiß, ist es das Prequel. Ne?
Wobei in der zweiten Staffel schon auch im Prequel-Topf schon ganz gut gerührt wird. Also man sieht mehr als nur kurze Rückblenden, so viel kann man auch schon sagen. Aber auch das ist natürlich noch eine Möglichkeit. Und sie haben halt auch so wirklich so viele, viele faszinierende Charaktere dort mit drin, die natürlich ihre Anlehnung finden und ganz klar ihre Anlehnung finden. Aber möglicherweise auch das Potenzial haben, vielleicht auf das Volk eines Besatzungsmitglieds ein bisschen mehr einzugehen. Mhm. Ich denke, auch dort wäre potenziell noch was drin. Star Wars hat es probiert mit dem Mandalorian.
Ja.
Weiß nicht so richtig, ob es geklappt hat. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen, nur Auszüge. Ja. Mhm. Die Kritiken waren nicht so gut. Prinzipiell fand ich die Idee super.
Ist immer schwierig, weil man die Einzelfigur mag aus den Filmen heraus. Ich finde auch, also Boba Fett natürlich eine geniale Figur.
Ja.
Oder da gibt es so viele kleine, aber bei Star Wars, gut, jetzt muss man sehen, liegt es an Disney, verzetteln die sich da gerade ein bisschen. Natürlich waren die Seitenlinien, Clone Wars, Rebels, also auch die animierten Sachen,
ja,
die waren super.
Ich fand,
also auch wenn die ab 12 sind, trotzdem kann man sich die Teile ansehen. Die Filme Rogue One, Solo. Rogue One fand ich zum Beispiel gut als Füller, als guten Story-Auffüller. Solo war erst ein bisschen schlecht geredet. Ich fand, er war kein herausragender Film, er war aber rund. Ich konnte ihn mir angucken, ich habe mich nicht gestört gefühlt. Für mich war das okay.
Absolut.
Es muss ich aber auch zugeben, auch selbst als Fan, wenn jetzt so Sachen kommen wie Calrissian als Planung. Oder da frage ich mich irgendwann werden wir einen Filmtitel von Star Wars sehen und werden sagen, was ist denn das? Ja, das war die Schneefräse aus Das Imperium schlägt zurück.
Ja,
also, weißt du, ist dann irgendwann zu viel. Also, die verzetteln sich da mir ein bisschen viel. Und es ist mir zu zerteilt jetzt. Also Calrissian brauche ich auch nicht als Einzelfilm.
Nee, brauche ich auch nicht. Mandalorian werde ich bestimmt noch mal reinschauen, weil ich alleine durch die Clone Wars Staffeln, ich muss sagen, ich finde die Mandalorians waren immer, das ist ein sehr, sehr interessanter Part im Star Wars Universum, weil die eben es wird ja viel drauf eingegangen, die sind ja auch an vielem stark beteiligt. Die sind einfach ein sehr, sehr interessantes Volk. So. Und sie tauchen oft in den Clone Wars sehr, sehr häufig auf. Boba Fett kennt nun als Charakter jeder, der auch nur die Filme gesehen hat.
Ja.
Und es wird auf vieles eingegangen, nebenbei gesagt auch in Rebels. Denn ein Teil der Rebels-Besatzung ist ja eine Mandalorianerin. Das heißt, das finde ich tatsächlich interessant. Aber ich bin auch ehrlich, also Calrissian, Ja. Brauche ich jetzt auch nicht. Ich fand den Charakter, der war interessant und der gehört so ein bisschen zu, der hat so ein bisschen dieses Gambler-Umfeld von Han Solo noch mal ein bisschen verdeutlicht und dass es dort so einen gewissen sympathischen Schurkenkreis gibt. Mhm. Und Carissian taucht ja auch im Laufe von Clone Wars immer wieder mal auf. Aber eine eigene Serie gibt der Charakter meines Erachtens nicht her.
Nee,
glaube ich auch. Ja, da hätte ich mir eher was über die Wookiees gewünscht.
Ja, ich habe mir überlegt, und das, um die Serie Orville mal zu verorten in diesem Star Wars, Star Trek Gegensatz. Die Serien Star Wars und Star Wars unterscheiden sich ja relativ stark. Und da gibt es so Gegensätze, die mir immer wieder aufgefallen sind, die habe ich einfach mal so mir notiert. Und dann können wir ja mal verorten, wo wir sie Orville eher sehen. So, also bei in Sachen Kämpfe. Es gibt ja Kämpfe, Auseinandersetzungen.
Ja.
Bei Star Trek, gefühlt für mich, da stehen die Phaser schon mal gerne auf Betäubung. Oft sind es verbale Verhandlungen.
Ja.
Star Wars, Kämpfe mit Laserschwertern, gerne werden auch Gliedmaßen abgetrennt.
Ja, durchaus. Und häufig in rauen Mengen.
Ja, das ja. Kann man schon sagen. So. Also wenn du da keine Hand verlierst, dann bist du eigentlich nicht dabei. Dann bist du nicht im Club.
Das ist richtig.
Jedis oder
zumal das ja auch einfach ist, sie zu ersetzen.
Genau. Da wird einfach was Neues. So. Und da ist halt so, bei den Kämpfen, so, und wenn wir jetzt sehen, Star Trek, Star Wars, aus meiner Sicht, wo verortest du das eher?
Ja, Star Wars, ganz klar.
The Orville?
Entschuldigung, ich hatte es mich versprochen. Nein, Star Trek.
Ja.
Star Trek, also
eher natürlich. So eine friedliche
Variante. Natürlich, ja, ja. Wir sind dort auch wesentlich sauberer.
Genau,
ja, ja. Wir sind wesentlich sauberer. Es gibt höchstens mal eine kleine verkohlte Stelle an der Uniform, aber
ja,
das genau. War es dann eigentlich auch.
Sehe ich auch so. So, Umwelt, Umgebung. Ne? Da gibt es ja also Star Trek, ewige Reise durchs All. Und da wird ja selten an einen gewissen Ursprung zurückgekehrt. Star Wars, Planetensysteme, die immer wiederkehren.
Ja.
Man spricht immer so vom Outer Rim, aber letztendlich liegt das auch um die Ecke. Also jo. Bei Star Wars ist eigentlich der Umgebungskreis relativ kompakt, da finde ich fast. Und das größte der Gefühle sind so Lichtsprünge. Die führen so zu den Systemen, aber da hat man auch das Gefühl, boah, so weit war das nicht.
Das ist richtig.
Und wenn man jetzt wieder bei The Orville ist, da würde ich auch wieder sagen, da bin ich eher im Star Trek-Bereich wieder.
Ja.
Weil dieses Ding, das fliegt irgendwo hin.
Ja.
Kehrt aber auch jetzt nicht so direkt irgendwo hin zurück.
Ja, das ist richtig. Also der einzige regelmäßig wiederkehrende Bezugspunkt ist A, die Erde
ja.
als Heimatwelt. Dinge, die sich natürlich ansonsten noch stark dazu gesellen, sind jetzt, sag ich mal, die Heimatwelten des durchgehenden Gegners einer Staffel. Ja. Der ist übrigens in der zweiten Staffel ein anderer als in der ersten.
Ja. Man muss natürlich Fixpunkte bilden.
Ja, das sind Bezugspunkte. Ja. Aber tatsächlich haben wir hier kein dichtes koordinatisches oder koordiniertes Planetennetzwerk oder sowas. Das
findet einfach nicht statt. Man hat auch bei Star Trek nicht so diese Planeten im Kopf wie bei Star Wars. Also wenn man Star Wars-Fan ist, dann weiß man, was Tatooine ist. Oder,
richtig.
Oder man kennt das so, ne? Alderaan. So. Man weiß, worum es da geht. Also die werden auch genannt. Und das hat hier nicht so, also auch da sind wir jetzt also bei zweimal schon bei Star Trek, Fahrzeuge. Fahrzeuge sind auch sehr, sehr gängig für mich. Gucke ich auch gern hin, bin ich ehrlich. Ich finde, bei Star Trek wirken die immer ein bisschen rund und immer ein bisschen friedlich.
Ja.
Und bei Star Wars sind das relativ kantige, eckige, waffentragende Systeme oder soldatentragende Systeme.
Vor allem gebrauchte Dinge, deutlich sichtbar gebrauchte Dinge.
Genau. Währenddessen, spezialischer,
ne? Währenddessen bei Star Trek alles neu aussieht.
Ja.
Ja. Und das ist auch System. Ja, die Technik ist so hochentwickelt, die wird nicht dreckig.
Genau.
Also, und auch da kann man es eindeutig Star Trek zuordnen.
Ja. Also wir sind jetzt schon bei den meisten...
Wir müssen nach wie vor, ich muss das kurz noch erwähnen, wir müssen die letzten drei Folgen der zweiten Staffel, die müssen wir wirklich ausklammern.
Ja.
Denn es wird hier ein
kompletter... Es geht um die Masse, ne?
Richtig, also, es ist, ich verrate nicht wie, es ist einfach da. Aber so auffällig, dass es wirklich, also es ist unterhaltsam und amüsant und alles gleichzeitig.
Das spricht für einen guten Geschichtenschreiber, wenn er in seiner Story auch einen Diskussionspunkt schafft.
Ja. Und
sagt, was ist denn mit dem los? Warum hat denn jetzt plötzlich das ganze Setting geändert? Ja.
Und es geht nicht nur um Waffen, es geht nicht nur um Technik und Fahrzeuge, es geht um Orte, es geht um Kleidung, es geht um Verhalten, es ist all das.
Ja. Aber da sieht man, wie gut er das wahrscheinlich auch recherchiert und auch gesehen hat. Auch ein weiterer Punkt, den ich habe, ist Geschichtsführung. Also die Geschichtsführung ist ja bei Star Trek, sag ich mal, so eine fortlaufende Reise innerhalb der Storyline.
Ja.
So. Deep Space Nine kann man jetzt nicht Reise schwierig, da passiert ja viel in diesem geschlossenen, in dieser Raumstation.
Deep Space Nine ist auch meines Erachtens die Serie, die sich tatsächlich am meisten mit Entwicklung des Inhalts beschäftigt. Das heißt, DS9 am Ende ist ganz anders als DS9 genau. Am Anfang.
Genau.
Ja, wir haben am Anfang eine klapprige Station, die eigentlich permanent droht auseinanderzubrechen. Am Ende haben wir ein waffenstarrendes Ungetüm, was ganze Flotten vernichten kann. Also genau. da ist viel gemacht worden, aber das ist sonst nicht so.
Und bei Star Wars gibt's eine auch interessant. Lucas hat die Filme immer angelegt wie Theater-Dreiakter. Ein Dreiakter im Theater besteht immer aus drei Komponenten. Im ersten Akt lernt man die Personen kennen, im zweiten Akt gibt es die größte Niederlage und im dritten das Happy End.
Ja.
Und so laufen diese Filme. Deswegen war leider auch bei 7, 8 und 9 jetzt im Prinzip der Lauf so vorhersehbar.
Ja.
Wir wussten, was kommt. Wir wussten, dass im zweiten Teil eine Niederlage kommt. Wir wussten, im Prinzip konnte man das voraussehen. Ne? Die Filme schließen sich auch ab. Also es gibt, gibt einen definierten Endpunkt.
Ja.
Bei Star Trek gibt es so eine Kleinhandlung, die wird abgeschlossen. Aber die große Ganze, die hat eigentlich was von unendlich.
Ja.
Man kann eigentlich ewig weitermachen.
Ich denke auch, dass es der Grundcharakter ist. Denn dieser Reisecharakter, ich denke, dass der durchaus auch zum Story-System geworden ist. Es soll eine Reise darstellen und keine abgeschlossene Geschichte. Ich denke, dass das auch systematisch viel zur Art der Erzählung beiträgt.
Ja. Und dann kommen wir zu was, hatten wir schon im vorletzten Teil, Gesamtbild und Setting. Ich habe mir notiert, bei Star Trek optisch neutral bis konservativ, wenig verspielt. Also die haben ja diese cleane, wie wir da schon drauf kamen, diese sehr cleane Optik. Und bei Star Wars viele Kostüme, teilweise in relativ martialischer Optik.
Ja.
Obwohl ich bis immer heute noch über General Grievous lachen muss, dieser röchelnde Roboter. Aber es ist eine andere
Geschichte. Der röchelnde Roboter, der kein Roboter ist.
Nein, er ist ja darunter, so ein Echsenwesen.
Der ist ein Cyborg, da ist, steckt noch irgendwas drin. Ja. Ich habe das mal nachgelesen, aber ich habe vergessen,
was aber das ist. Aber relativ irritierend. Also, ja. Aber die haben ja immer so relativ martialische Optiken und so weiter. Und auch da im Gesamtbild und im Setting, wie du sagst, bis auf eine Drehung in der zweiten Staffel,
genau.
Im Großteil eher Star Trek.
Ja.
Ne, also wir sind jetzt bei den meisten Punkten eher im Star Trek-Bereich, bis auf diese kleine Drehung. Und wenn wir das mal analysieren, hat das eigentlich sehr geschickt gemacht. Wenn er das bewusst, und das wird bewusst gewesen sein, man macht ja nicht ein Setting komplett anders plötzlich, das ist ja bewusst gewählt, dann hat er das schlau gemacht.
Das lässt sich nicht leugnen und es ist ein genialer Übergang, es ist alles in sich schlüssig, er hat nicht irgendwie zu irgendwelchen seltsamen, wunderhaften Umschwung gegriffen. Es ist alles plausibel, es fügt sich super in die Storyline rein. Man möchte fast mehr davon und man, also ich persönlich, wenn er schafft, das irgendwann zu verbinden, das wäre sehr interessant.
Ein bisschen Geniestreich schon
fast. Aber tatsächlich erfolgt schon der Star Trek-Linie.
Ja. Wohl wieder. Es ist ja geschickt, dass das mit reinbringt.
Ja.
Letzter Punkt von meiner Liste, die ich hier so lustig nebenbei abarbeite. Dein persönlicher Lieblingsteil, Star Wars oder Star Trek, ist völlig egal.
Oh, schwer. Sehr schwer. Ich weiß gar nicht.
Mach mal eher Feuer. Wäre es eher Star Wars oder Star Trek?
Es wäre eher Star Wars.
Okay.
Es wäre tatsächlich eher Star Wars. Und tatsächlich würde ich mich für die Rückkehr der Jedi-Ritter entscheiden.
Die Rückkehr der Jedi-Ritter?
Ja.
Ist auch dieses schöne, ja, das ist auch was für, also ist ja mit vielen Kämpfen und manchmal hat man ja fast ein bisschen Mitleid, wenn da drei Ewoks durch die Gegend fliegen.
Ja.
Aber trotz allem, es ist diese schöne, und jetzt nochmal, also ich weiß ja nicht, welche Fassung du alles kennst, in der digitalen Nachbearbeitung oder ohne?
In der digitalen Nachbearbeitung. Ich bin ein großer Freund der digitalen Nachbearbeitung.
Ach ja.
Selbstverständlich habe ich beide Teile zu Hause. Also ich habe alles zu Hause. Ja. Ich habe sie unbearbeitet und ich habe sie nachbearbeitet. Tatsächlich gefällt mir die Nachbearbeitete besser, weil sie, weil man, finde ich, an vielen Ecken gemerkt hat, dass Lucas wollte, aber damals noch nicht konnte.
Ja.
So, und er hat sich diese Möglichkeiten partiell nacherfüllt. Ich finde das gut. Jetzt komme ich doch gerade nicht auf den Namen, der Schlund von Sarlacc, wie heißt das?
Ja.
Endlich ist das auch was und nicht nur irgendwie so Loch im Boden mit Tentakeln drin. Das heißt, mir hat das gut gefallen, dass das nachbearbeitet hat und ja, die nachbearbeitete Variante.
Ja, okay. Also ich war da mal geteilter Meinung. Ich fand in der nachbearbeiteten bei Rückkehr der Jedi-Ritter, dass das Feuerwerk ein bisschen drüber, aber okay, so sind Amerikaner. die schließen halt mit dem Feuerwerk ab.
Sie waren ein bisschen drüber, vor allem gab es ja dann noch einen Edit. Ne? Ja. In der Abspannung gab es noch einen Edit, weil Anakin plötzlich anders dargestellt wurde, als er nochmal erscheint. Ja, ne? In der machtgesteuerten Lichterscheinung.
Ja.
Dort ist es dann der neue Schauspieler, ich komme jetzt nicht auf den Namen, du weißt ihn vielleicht, Chris? Ist ja auch nebensächlich, da gab es den neuen Edit, den ich tatsächlich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, irgendwie rührend fand. Ich war tatsächlich an dieser Stelle ein Momentchen ein bisschen bewegt, dass dieser Charakter, der dann wirklich sehr bösartig geendet ist, in der Episode 1 bis 3, dann plötzlich bescheiden und lächelnd wieder neben seinen Mentoren steht, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und für mich ist das, deswegen habe ich das jetzt, glaube ich, auch ausgewählt, Star Wars ist für mich mehr klassisches Märchen und weniger Science-Fiction-Serie im eigentlichen Begriff. Es ist ein Märchen, was zufällig eben, oder nicht nur zufällig, sondern erdacht, eben in einer gewissen Zukunft spürt, die auch technisch weiterentwickelt ist. Und für mich fängt die Rückkehr der Jedi-Ritter diesen Märchencharakter, finde ich, eigentlich am besten ein.
Klassische Definition von Saga.
Ja.
Klassisch, wirklich. Also macht das sehr gut. Mein persönlicher Lieblingsfilm und wenig überraschend, weil ich ihn schon zweimal erwähnt habe, ist natürlich Das Imperium schlägt zurück.
Mhm.
Warum? Grandioses Wintersetting.
Ja.
Grandios. Uniformen alle in weiß, alles unglaublich gut. Die Kämpfe auf dieser Eisfläche sind unglaublich gut. Die Flugszenen sind hervorragend. Und natürlich AT-ATs. Also wer AT-ATs nicht mag, ich verstehe das nicht, kann ich nicht nachvollziehen.
Ja.
Mit dem stimmt was nicht. Und da frage ich mich natürlich, wann kommt bei The Orville der erste AT-AT? Muss ihm noch mal einfallen. Ich meine, da muss doch mal kommen.
Ja, das wäre schön.
Ist er konsequent. Also, ja.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Also, wir kommen dazu, The Orville. Viel, viel, viel Potenzial. Ganz klar.
Ja.
Seth MacFarlane, natürlich ganz klar viel Potenzial. Wir sind gespannt, was er sich noch alles ausdenkt, wie er die Serie noch rund machen wird. Also wie viel nach der zweiten Staffel weitergehen wird. Auch da bin ich sehr gespannt.
Ich auch, ja.
Er hat ja öfter bewiesen, dass er Serien am Leben erhält, wo auch immer. Und sie durch mehr Staffeln zieht, als wir je dachten.
Das ist richtig. Du musst aber vor allem erstmal die zweite Staffel schauen.
Ja, ja.
Ich hoffe auch, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, nicht zu viel zu verraten. Ich denke, ich habe es hoffentlich geschafft, dass ich keine Spoiler-Warnung rausgeben muss.
Nein, nein, alles gut. Wir haben uns da sehr aufgehalten, weil die Sachen sollen ja auch noch gesehen werden.
Richtig. Das
soll ja ein Anzug sein. Wir werden da nicht, auch in folgenden Folgen, nicht immer alles ausbreiten. Bei Musik kann man das machen, finde ich. Weil Musik muss man sich dann eh nochmal anhören. Das hat man nicht gleich auf der Pfanne. Da verrät man ja auch keine Handlung. Bei Filmen und Serien werden wir da ein bisschen vorsichtiger sein. Außer sie sind sehr alt, weil da ist dann alles schon so tausendmal gelaufen. Da braucht man das nicht mehr. Ja, das war's mit der ersten Folge. Und ja, wir würden uns freuen über eine Bewertung. Wie gesagt, bewertet uns bei iTunes, Podigy, Podimo, Podi, was auch immer. Und ja, negative Bewertung, wenn es nötig sein sollte, warum nicht? Habt da kein Problem mit. Reale Bewertungen sind immer schön, 5 Sterne sind besser. Ja, dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Bis demnächst.
Und danken fürs Zuhören.
Ja, danke Dirk.
Danke Markus.
Tschüssi.
Tschüss.